Kopfsache wird unterstützt von der Stiftung-Plattform Meander.
Diesen Sommer habe ich Frau Gunti kennengelernt und sie hat mir erzählt, dass das letzte Jahr ganz schwierig sei für sie und für die ganze Familie. Der Vater Gunti, also ihr Mann, hat sich verändert. Zuerst sind ihr so die kleinen Schritte aufgefallen, die er gemacht hat. Sie war so unsicher auf den Beinen, hat die Füße am Boden angeschlürft, was überhaupt nicht zu ihm passt. Und dann hat es ihm nicht mehr einmal gelangt aufs WC und es war total peinlich. Die Tochter hat schon gesagt, ui nein, der Vater hat vielleicht eine Demenz. Und sie hat beobachtet, dass ihr Mann immer stiller geworden ist und eben auch vergesslicher. Er hat sich wie zurückgezogen. Der Sohn hat dann das ganz gut zusammengefasst und gemeint, es ist, als ob der Vater vor unseren Augen verschwindet und wir gar nichts dagegen machen können. Und jetzt in der Zwischenzeit gibt es eine Demenzdiagnose, aber keine klassische, sondern die Diagnose vom Normaldruck Hydrocephalus oder auch Altershirndruck. Die Familie ist sehr erleichtert über die Diagnose, natürlich auch, weil es eine gute Chance gibt, die Form von dieser reversiblen Demenz können zu behandeln.
In dieser Folge hören wir, welche Chancen es gibt, die Form von dieser reversiblen Demenz können zu behandeln. Das ist Kopfsache. Der Schweizer Demenz-Podcast.
Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz und berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Und mein Name ist Alex Blungi, ich bin Moderator und meine Eltern haben Demenz, Alzheimer und vaskuläre Demenz. Und aus meiner Sicht probiere ich, Erfahrungen, Fragen, aber auch mal den einen oder anderen Input einzubringen.
Bei Kopfsache reden wir offen über Demenz, sodass Betroffene, Angehörige und alle, die sich interessieren, wertvolle Infos und Tipps überkommen und merken, ich bin nicht allein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art informieren. Und das ist Folge 22 zum Normaldruck Hydrocephalus. Normaldruck Hydrocephalus. Ich muss es nochmal repetieren. Ein Zungenbrecher. Und ich muss ehrlich sagen, Judith, bevor wir uns angefangen haben, vorbereiten auf die Folge und du mit dem Wort auftaucht bist, habe ich das noch nie gehört.
Und du bist einer von ganz vielen und darum ist es mir so ein grosses
Danke,
Anliegen.
Vielmal.
Darum ist es mir so ein grosses Anliegen, dass wir das Thema in dieser Episode behandeln oder besprechen. Und zwar einfach, weil ganz viele Menschen keine Ahnung haben, dass das gibt und dass das trotzdem recht häufig ist und dass das eben eine Form von Demenz ist, die heilbar ist. Wir gehen davon aus, dass 20 bis 30'000 Menschen in der Schweiz betroffen sind vom Normaldruck Hydrocephalus und dass es eine ganz grosse Dunkelziffer gibt wegen Fehlinterpretationen. Das heisst, man geht davon aus, das ist eine Gangstörung, das ist eine Demenz, das ist ein Parkinson oder was auch immer. Und darum machen wir die Folge heute.
Sehr gut, aber können wir mal ganz kurz einen Moment warten? Also einfach nur geschwind, weißt du, wegen dem Begriff. Es ist wirklich ein Zungenbrecher. Normaldruck Hydrocephalus, also Hydro, da verstehe sogar ich noch, griechisch Wasser, oder?
Genau.
Und der Rest vom Begriff, auf das wir das mal noch haben, bevor wir jetzt noch tiefere Details gehen, bitte.
Über das Hydrowasser hast du gesagt, aus dem Griechisch. Und Kephale heisst Kopf und aus dem tut sich das zusammensetzen. Und wir haben alle zusammen Wasser im Kopf. Und das ist wichtig und ganz normal. Und das Wasser sorgt für einen Druckausgleich im Hirn und schützt damit unser Hirngewebe. Mhm. Weil mit jedem Herzschlag wird Blut in den Schädel gepumpt. Unser Schädel ist von außen limitiert durch die Knochen und kann sich darum nicht ausdehnen. Und das Wasser ist wiederum ein Puffer und kann so den Druck ausgleichen in Richtung Wirbelkanal. Weil die Schädelknochen sind ja auch ganz wichtig. Sie schützen wiederum das Hirngewebe von außen vor Verletzungen.
Okay, also langsam schnell ist und das Hydro ist das eben in dem Fall das Wasser im Hirn oder unter der Hirnschale unter dem Knochen.
Genau. Wichtig ist noch zum Ergänzen, der Normaldruck Hydrocephalus ist eine Form von diesen sogenannten reversiblen oder sekundären, nicht neurodegenerativen Demenzformen. Es gibt noch andere Ursachen, wie zum Beispiel endokrinologische Ursachen, das heisst Hormon- oder Stoffwechselerkrankungen, oder auch Vitaminmangel, Tumoren, Hämatome, Depressionen, Entzündungen, Infektionen. Das sind alles Krankheiten, die gleichen Symptome machen können wie die irreversible Demenz, wo wir ja schon in vielen Folgen darüber geredet haben.
Also eine Demenz, die man nicht behandeln kann.
Genau. Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Und in dieser Folge kommt auch der Professor Dr. Lennart Stieglitz vor. Judith, du hast ein längeres Interview mit ihm gemacht. Er ist leitender Arzt von der Neurochirurgie am Unispital Zürich und Leiter von der funktionellen Neurochirurgie. Das ist noch wichtig, weil das umfasst verschiedene Bereiche. Es umfasst zum Beispiel die Behandlung von Bewegungsstörungen wie Parkinson, Normaldruck, Hydrocephalus, wo wir heute drüber reden, Schmerzen, Epilepsie, aber auch von psychischen Erkrankungen.
Wie gesagt, Normaldruck, Hydrocephalus ist eine behandelbare Form von Demenz, aber von wo das Krankheitsbild kommt, ist noch nicht klar.
Wir wissen leider nicht, wo dieses Krankheitsbild herkommt. Bis heute haben wir es nicht verstanden. Wir wissen, dass die Hirnkammern im Gehirn, das sind Räume, die mit Wasser gefüllt sind, die werden immer größer. Und wir stellen dieses Krankheitsbild bei den Patienten erst nach einem langjährigen Verlauf fest. Es macht also über ganz viele Jahre gar keine Beschwerden. Und dann irgendwann kommen Symptome. Und die Patienten leiden unter anderem unter einer Demenz dabei.
Und was für Symptome sind da im Vordergrund?
Das wichtigste Symptom ist die Gangstörung. Es gibt fast nie Patienten, die gar keine Gangstörung haben. Patienten laufen also immer kleinschrittiger, stolpern viel und haben insbesondere beim Drehen große Schwierigkeiten, müssen sich dann irgendwann im fortgeschrittenen Stadium an Wänden oder Gegenständen festhalten oder brauchen dann sogar Stöcke, einen Rollator und können irgendwann vielleicht gar nicht mehr laufen. Ein zweites Symptom ist die Demenz. Das zeigt sich vor allen Dingen erstmal in einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses und in der Konzentrationsfähigkeit und kann aber dann in fortgeschrittenen Stadien bis hin wirklich dazu führen, dass man nicht mehr weiß, wie man Dinge gebrauchen soll, dass man Personen nicht mehr erkennt, sich nicht mehr gut orientieren kann. Und das dritte Symptom, das wir regelmäßig sehen, ist eine Dranginkontinenz. Patienten spüren also, sie müssen aufs WC. Aber dann, wenn sie es spüren, ist es eigentlich schon oft zu spät und die Patienten nässen häufig ein, bevor sie das WC erreichen.
Und das ist ja dann schwierig mit der Gangstörung, oder? Ist man nochmal langsamer, bis man dann auf dem WC ist?
Richtig, das stimmt. Wenn man nicht mehr vernünftig laufen kann, schafft man es natürlich oft gar nicht mehr.
Sie haben vorhin gesagt, die Ursache ist eigentlich nicht bekannt. Es sind einfach die Symptome, die dann sehr eindeutig sind. Sind Männer häufiger betroffen oder die Frauen?
Nein, Männer und Frauen sind gleichmäßig häufig betroffen. Aber es gibt einen Unterschied vom Alter her. Das heißt, das Krankheitsbild gibt es nur ganz, ganz selten bei unter 65-Jährigen. Und dann wird es immer häufiger, je älter man wird. Das heißt, bei der Bevölkerungsgruppe ab 80, da sind so ungefähr 6% der Bevölkerung betroffen. Bei den ab 90-Jährigen sind es schon fast 20.
Und wie sind Risikofaktoren? Gibt es da Risikofaktoren?
Nein, das ist nicht bekannt. Es ist nicht bekannt, welche Patienten davon betroffen sind und welche nicht. Es sind alles sogenannte sporadische Fälle, das heißt auch keine Häufungen in Familien oder so etwas.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Vererbung ist so etwas, wo man immer wieder drüber stolpert bei der Demenz und auch fest Angst hat. Ist Vererbung ein Thema?
Ist nichts darüber bekannt. Wir wissen es nicht. Aber bisher zeichnet sich es nicht ab. Es ist wahrscheinlich nicht vererbbar.
Wenn jetzt Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen, sehen Sie schon von Weitem, dass da könnte ein Normaldruck Hydrocephalus dahinterstehen?
Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Es gibt ja den sogenannten diagnostischen Blick, den man sich irgendwann als Arzt aneignet. Und natürlich, wir sehen ja viele Patienten mit Gangstörungen. Patienten mit einem Parkinson haben natürlich ein besonderes Gangbild und Patienten mit Rückenleiden haben ein besonderes Gangbild. Und natürlich kann man irgendwann mit einer gewissen Erfahrung auch erkennen, wer einen Normaldruck Hydrocephalus wahrscheinlich hat. Und es ist mal ganz spannend eigentlich, wenn man durch die Stadt geht und Leute sieht und sagen möchte, du hast doch ganz bestimmt dieses Krankheitsbild.
Auf was würde ich denn da schauen?
Also dann achtet man auf Patienten, die eben ihre Füße sehr breit setzen, also nicht die Füße wie beim normalen Gang eng beieinander halten, sondern wirklich weit auseinanderstellen. Oft sind die Fußspitzen auch ein bisschen nach außen rotiert. Und dann machen sie kleine, trippelnde Schritte, heben die Füße schlecht.
Also fast ein bisschen schlurfend.
Richtig, schlurfend. Man sagt sogar Bügeleisen. Gangbild, so wenn man wie die Füße wie Bügeleisen über den Boden schiebt. Und sie brauchen eben beim Drehen viele Schritte, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Das heißt, normale Menschen schaffen das in 1 bis 2 Schritten. Aber wenn man diese Krankheit hat, braucht man dafür gerne mal 6, 8 oder 10 Schritte. Und rudert auch typischerweise mit den Armen. Anders als beim Parkinson sind ja Patienten, die ihre Arme eher nicht mitbewegen, sondern laufen mit einem ganz steifen Oberkörper und Rumpf. Und hierbei ist es aber eher ein Rudern mit den Armen.
Wenn jetzt Patienten zu Ihnen in die Klinik kommen, was gibt es für Untersuchungen?
Das Wichtigste ist immer die Anamnese. Ich möchte gerne wissen, wie lange Patienten schon darunter leiden. Denn typisch ist, dass dieses Krankheitsbild sich sehr schnell verschlechtert. Patienten leiden üblicherweise nicht über 10 Jahre ganz langsam schleichend unter diesen Beschwerden, sondern es kommt recht plötzlich. Und innerhalb von 1 bis 2 Jahren setzen die Symptome mit voller Wucht ein und Patienten merken, dass sie dann eben Stöcke oder einen Rollator brauchen. Oft gibt es auch ein auslösendes Ereignis. Das heißt, Patienten berichten einen Unfall, einen Sturz, eine Operation oder so etwas, was scheinbar die Beschwerden ausgelöst hat. Ich vermute aber, dass das gar nicht die Ursache war, sondern dass man eigentlich schon über einen langen Zeitraum diese Beschwerden unterschwellig hatte, aber sie kompensieren konnte. Man kann ja sehr viel ausgleichen an Störungen. Und dann mit diesem Ereignis werden einem diese Kompensationsmöglichkeiten genommen und auf einen Schlag spürt man alle Symptome richtig voll. Aber das hören wir regelmäßig von Patienten, dass es irgendetwas am Anfang gab, was das scheinbar ausgelöst hat. Und dann eben möchte ich wissen, wie das Laufen ist, wobei man Hilfe braucht. Gibt es Stürze? Wie selbstständig ist man zu Hause? Wie sieht es mit dem Wasserhalten, mit der Konzentration aus? Wie selbstständig ist man zu Hause? Liest man Bücher? Mag man gern Fernsehen? All diese ganzen Dinge sind interessant. Dann kommt als nächste Untersuchung natürlich das Gangbild. Das müsste ich mir anschauen.
Wie genau sieht das aus? Erklären Sie uns das.
Wie ich es gerade erzählt habe, das heißt
Ich laufe den Gang auf und ab.
Erstmal ist es tatsächlich genau das. Und wenn ich es dann noch genauer wissen will, dann machen wir eine Untersuchung bei uns im Ganglabor. Die allerdings wird noch ein bisschen erweitert. Das heißt, da machen wir einen Liquorablassversuch zur Bestätigung von der Diagnose.
Das müssen wir noch ganz schnell genauer erklären. Was ist ein Liquorablassversuch?
Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass bei dem Krankheitsbild die Hirnkammern, die mit Wasser gefüllt sind, innerhalb des Gehirns vergrößert sind. Jeder Mensch hat Wasser im Kopf. Das ist ganz normal, damit kommen wir auf die Welt. Aber gerade bei Kindern, Neugeborenen und jungen Kindern ist der Schädel geradezu voll mit Gehirn und fast kein Wasser drin. Interessanterweise übrigens haben Spechte auch kein Wasser im Kopf. Wahrscheinlich, weil die immer mit dem Kopf an den Baum hauen. Und wenn sie Wasser im Kopf hätten, würde das Gehirn immer hin und her schwingen und die würden sich verletzen. Aber gut, jedenfalls Kinder und Spechte haben also kaum Wasser im Gehirn. Und das wird bei jedem Menschen im Laufe des Lebens mehr. Beim Normaldrückhydrocephalus sind die Hirnkammern aber deutlich größer und es ist viel mehr Wasser da als normal. Und wahrscheinlich kommt es dadurch zu einer Durchblutungsstörung des Gehirns um diese Hirnkammern herum und dadurch eben zum Auftreten dieser Beschwerden. Und die Idee ist, dass wir von diesem Hirnwasser etwas ablassen und schauen, ob Patienten dann sich bessern, ob sie besser laufen können vor allen Dingen. Den Effekt sieht man eigentlich relativ zügig. Und dazu macht man eine Lumbalpunktion. Das heißt, man macht am Rücken, so in der Mitte des Rückens etwa, piekst man mit einer ganz feinen Nadel in die Wirbelsäule hinein. Dort gibt es einen Kanal, der auch mit Wasser gefüllt ist und das ist verbunden mit den Hirnkammern im Kopf. Und wenn wir dort etwas Wasser abnehmen, dann wird auch der Druck im Kopf gesenkt und die Patienten spüren eine Verbesserung. Und damit wir das auch objektiv beurteilen können, schauen wir uns das vorher und nachher in unserem Ganglabor an und können dann messen, wirklich, wie schnell läuft man, wie viele Schritte braucht man für eine bestimmte Strecke, wie ausdauernd ist man. Und wenn wir dann eine deutliche Verbesserung sehen und oft schildern die Patienten auch, dass es ihnen viel besser geht. Also sie sagen oft, dass ihnen wie ein Hut vom Kopf genommen worden ist, der zu eng ist. Oder Angehörige berichten, dass die Patienten eben viel klarer, viel aufgestellter waren und interessierter, besser gesprochen haben. Dann ist die Diagnose eigentlich bestätigt.
Sie haben vorhin gesagt, dass man relativ schnell sieht, dass es eine Verbesserung gibt. Was heisst schnell? Ist das innerhalb von einer Stunde oder Tage?
Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Das ist ein Problem dieser Untersuchung. Manche Patienten bessern sich nach 5 Minuten und manchmal auch nur für 10 Minuten. Also wir lassen so viel Wasser ab, wie der Körper in etwa 2 Stunden neu produziert. Da kann man sich vorstellen, dass der Effekt nur relativ kurz anhält. Es gibt auch Patienten, die bessern sich erst nach 2 Stunden und dann für eine Weile. Es gibt Patienten, bei denen kommt die Besserung erst nach 2 Tagen. Und wir versuchen, zu verschiedenen Zeitpunkten nachzuuntersuchen, damit wir diesen Zeitpunkt der Verbesserung auch erwischen. Aber es gibt einen Teil von Patienten, die wir tatsächlich verpassen. Die sagen uns zwar, dass sie sich ein bisschen besser gefühlt haben, aber unsere Untersuchung fand einfach zum falschen Zeitpunkt statt und hat diese Verbesserung nicht erwischt. Dann müssen wir eine andere Untersuchung machen, ein bisschen aufwendiger, wo wir kontinuierlich dieses Wasser tröpfeln lassen, sozusagen über so eine Lumbalpunktion. Und das untersuchen wir über mehrere Tage. Und dabei erwischen wir dann die Verbesserung bei diesen Patienten auch.
Jetzt sind wir schon bald bei der Behandlung vom Normaldruckhydrocephalus. Das geht ja in die Richtung. Wenn jetzt die Diagnose bestätigt ist, was gibt es für eine Behandlung?
Es gibt eigentlich nur eine richtige Therapie. Denn diese Punktionen am Rücken, das kann man nicht alle paar Tage wiederholen. Das ist einfach, zum einen ist es eine Quälerei und zum anderen ist es auch so, dass wenn man diese eigentlich risikoarme und kleine Untersuchung, wenn man die jeden Tag macht, dann hat man irgendwann natürlich doch mal eine Komplikation. Ja? Aus diesem Grunde braucht es ja was Definitiveres. Und die Behandlung ist ein sogenannter Liquorshunt. Das heißt, wir möchten etwas implantieren, das dieses Wasser innerhalb des Körpers aus den Hirnkammern umleitet, an einen Ort, wo es wieder in die Blutbahn aufgenommen wird und nicht stört. Und dazu gibt es eben diese Shunts. Das sind im Wesentlichen ganz, ganz dünne Silikonschläuchlein. Die haben so 2 mm Durchmesser, sind ganz weich und unter der Haut ist das alles vollkommen unsichtbar. Und das heißt, die werden am Kopf eingesetzt in die Hirnkammern und das andere Ende, das kommt an irgendeinen Raum, wo dieses Wasser erst einmal gut unterkommt und wieder in die Blutbahn aufgenommen wird. Heute verwendet man am häufigsten den Bauchraum. Also nicht den Magen, nicht den Darm, nicht die Blase, sondern den Raum dazwischen, den ich vor dem Studium auch nicht kannte. Den nennt man Peritonealraum. Und das ist der Raum, wo sich das Wasser sammelt bei Kindern mit Aszites zum Beispiel. Sie kennen bestimmt Kinder in schlechter Ernährungssituation in Drittweltländern, die kriegen so einen dicken Bauch. Da sammelt sich Wasser in der Bauchhöhle, weil sie nicht genug Eiweiß im Blut haben. Und wir nutzen denselben Raum. Nur unsere Patienten haben genug Eiweiß im Blut und aus dem Grunde wird das Wasser von dort sofort eigentlich ohne Zeitverzögerung wieder in die Blutbahn aufgenommen und verschwindet.
Durchschnittlich, wie viel Wasser wird da abgelassen in 24 Stunden?
Auch da erwischen sie mich kalt, wir haben nicht die geringste Ahnung. Diese Shunts, die wir implantieren, die bieten nicht die Möglichkeit, das Volumen zu messen, das dahin durchgeht. Die werden gesteuert über den Druck. Die meisten. Und das heißt, wenn der Druck im Kopf ein gewisses Niveau übersteigt, dann fließt etwas durch diesen Shunt hindurch. Wir können diesen Druck einstellen, das heißt, die kriegen alle noch ein kleines Ventil, das wird in der Regel am Kopf, unter der Haut, auf dem Knochen, im Bereich hinterm Ohr implantiert. Und dieses Ventil kann ich von außen mit einem Magneten einstellen und stelle das so ein, dass für den individuellen Patienten genug Wasser dadurch fließt. Aber welches Volumen das tatsächlich pro Person ist, weiß ich bis heute nicht.
Sehr, sehr spannend. Danke vielmals. So ein Shunt, der steigert ja auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten. Wie ist die Prognose?
Das ist wieder etwas sehr Schönes. Es gibt kaum eine Behandlung in der Neurochirurgie, die so erfolgreich ist wie diese. Von 10 Patienten sind 8 Patienten massiv gebessert durch diese Behandlung. Das bedeutet, wenn ich von massiv gebessert rede, meine ich, Patienten können wieder ohne Hilfsmittel laufen, sind beispielsweise wieder kontinent und nässen nicht mehr ein oder auch die Konzentrationsfähigkeit bessert sich. Bedauerlicherweise, wir reden ja hier über Demenz, die Konzentrationsfähigkeit ist das, was am schlechtesten und am spätesten anspricht. Den größten Erfolg haben wir in der Regel erstmal beim Gangbild. Und die Patienten gewinnen in ihrer Lebensqualität sehr viel, weil sie sich wieder selbstständig bewegen können, weil sie weiter selbst in einer Wohnung leben können, weil sie nicht in eine betreute Lebenssituation wechseln müssen und weil sie auch ihren Alltag weiter selber handeln können. Die Kehrseite der Medaille, wenn wir über 80% der Patienten sprechen, bei denen das sehr gut klappt, dann müssen wir zugeben, dass es auch 20% der Patienten gibt, bei denen wir zwar eigentlich vorher annehmen, dass sie gut auf die Therapie ansprechen müssten und deshalb machen wir die Behandlung. Aber aus irgendwelchen Gründen gibt es eine Gruppe von Prozenten, und das sind 20%, bei denen wir nicht das erreichen, was wir gerne uns gewünscht haben. Und den Patienten geht es dadurch nicht schlechter, aber leider auch nicht wesentlich besser.
Und man weiß nicht, warum.
Richtig. Natürlich suche ich nach technischen Problemen. Ich suche dann, ob dieser Shunt, den wir implantiert haben, ob da irgendwas nicht mit in Ordnung ist, ob der verstopft ist, verklebt ist oder nicht richtig implantiert ist oder sowas. Aber es gibt auch Patienten, bei denen wir feststellen, dass alles ganz wunderbar implantiert ist und perfekt funktioniert und trotzdem bessern sie sich nicht.
Aber die 80% bessern sich. Was geben Sie unseren Zuhörenden mit, dass man darauf kommt, dass es könnte ein Normaldruckhydrocephalus sein, wo ja behandelt werden kann?
Also wenn Konzentrationsstörungen auftreten, zusammen mit einer Gangstörung, dann muss man wirklich hellhörig werden und dann sollte man dem auf den Grund gehen, dass man das nicht verpasst, weil es wirklich schade ist, eine Behandlung mit einer 80% Chance, die auch noch dazu leicht ist, nicht durchzuführen. Das habe ich noch nicht erwähnt, wenn wir von so einer Shunt-Operation reden, dann reden wir nicht von einer großen neurochirurgischen Operation, sondern das ist ein kleiner Eingriff von 30 Minuten Dauer in Narkose. Dafür ist man 3 Tage vielleicht im Spital und superschnell wieder auf den Beinen. Das ist also eine OP, für die man auch nicht zu alt ist. Oft fragen mich Patienten, bin ich zu alt? Ich bin über 80, kann ich so eine Operation noch machen? Und denen antworte ich immer, dass sie in guter Gesellschaft sind. Meine Patienten sind fast alle in dem Alter und das macht keinen Sinn, das bei jungen Menschen zu machen, die OP. Die Krankheit gibt es einfach erst da. Und wir sehen auch erfreulicherweise bei Patienten in dieser Altersgruppe, die ja sonst gesund sind, praktisch keine Komplikationen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es hier keine Risiken gibt. Natürlich, die Risiken sind, dass eine Hirnblutung auftritt bei der OP oder eine Infektion des Systems tritt auf oder das System eben funktioniert nicht. Aber all diese Risiken sind winzig klein. Wir reden hier von Risiken im unter 1% Bereich und einer sehr geringen Belastung dieser Operation. Und es wäre schade, wenn man erstmal im Altersheim ist, gibt es dort leider gar keinen Weg raus. Das heißt also, bevor man diese Entscheidung fällt, ich gebe meine Selbstständigkeit auf und gehe ins Altersheim, würde ich doch empfehlen, dass man mal guckt, ob man vielleicht doch etwas machen kann.
Also ich bin extrem beeindruckt gsi von dem Interview mit dem Herrn Stieglitz, aber am Schluss hat mir dann gar nicht gefallen, dass mit dem Altersheim, dass man da nicht mehr rauskommt. Erstens gibt es ganz viele wunderbare Heime, die einem eine grosse Lebensqualität haben und man kann auch im Altersheim ins Spital gehen und sich operieren lassen vom Herrn Stieglitz. Aber das nur so nebenbei, das musste ich noch schnell korrigieren.
Aber was der Herr Stieglitz ja sagt, eben sind die guten Chancen und gleich Retter, und da nimmt mich jetzt ein bisschen Wunder, was du sagst, von einem verhältnismäßig kleinen Eingriff. Also wir haben von diesen Röhrchen geredet, vom Hirn im Bauch haben, die sogenannte Shunts, Wirbelsäule, Wasser rausnehmen oder Flüssigkeit. Also für mich klingt das nach wahnsinnig grosser Medizin, fast ein bisschen nach Science Fiction.
Das ist auch eine wahnsinnig grosse Medizin, aber wir sind so weit, dass man das im Verhältnis ein kleiner Eingriff ist
wirklich,
im Unispital.
Ja? Okay.
Und er sagt ja, 80% haben sie Erfolgschancen, was grandios ist. Und trotzdem wissen so viele Fachpersonen nichts darüber.
Eben nicht einmal die Fachpersonen kennen den Begriff oder die Symptome in dem Sinn.
Nein, er hat mir dann noch gesagt im Nachgespräch, dass sie eine Umfrage gemacht haben und dass der Grossteil von Ärzten und Ärztinnen, die nicht spezialisiert sind, auf das wirklich relativ wenig wissen.
Also ich als medizinische Laie nehme mit, obwohl mir das sehr eindrücklich vorkommt. Und er hat es ja sehr anschaulich geschildert. Das ist mega schön, dass das ein kleiner Eingriff ist, aber eben eine echte Chance auf Besserung. Und das ist ja sehr, sehr selten um Demenz herum, dass es Chancen auf Demenz Besserung gibt, auf Behandlung. Ich noch eine Frage. Der Umkehrschluss. Meine Eltern haben kein einziges von diesen Symptomen, die er jetzt hier geschildert hat. Die können gut laufen, alles gut. Gilt denn auch, dann haben sie es sicher nicht.
Also weißt, sicher Diagnosen stellen über das Mikrofon machen wir sowieso nicht, aber die Chancen sind ganz klein.
Du dass weißt, sie das was ich meine.
Ja, tendenziell die Chancen sind bei 90%, dass sie das nicht haben. Weil die Symptome sind wirklich eindrücklich, die 3 Symptome, die müssen vorhanden sein.
Genau. Und jetzt haben wir über etwas noch geredet, das ich auch noch mal kurz thematisieren nach dem Interview. Er sagt ja, es sind nur wirklich ältere Leute betroffen, vor allem 80 plus. Mhm. Und dann sagt er ja, ja, die Leute wählen vielleicht gar nicht mehr und fragen ihn, ja, macht es noch Sinn in meinem Alter?
Das ist doch so eine ethische Frage, oder? Mhm. Und ich arbeite ja vor allem mit älteren Menschen zusammen, mit Angehörigen, die ja auch schon wieder älter sind. Und viele haben erstens Angst, sich so einer technischen Operation zu unterziehen, wo man wie gar nicht so genau weiss, was da passiert. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Menschen, die finden, ach, das lohnt sich nicht mehr. Angst haben davor, sie könnte ihnen dann schlechter gehen oder es kostet zu viel. Mhm. Und dort bin ich ganz fest überzogen, dass die Lebensqualität, die man gönnt aus so einer Operation, es wert macht, dass man da ins Spital geht.
Und eben auch mit einem verhältnismäßig, ich sage es jetzt gleich nochmal, auch wenn es für mich noch ein bisschen schwerfällt, kleinen Eingriff, oder wie er sagt.
Ich habe einen Kunden, der einen diagnostizierten Normaldruckhydrocephalus hat, der in einem Bauernhaus wohnt, mit ganz vielen Stegen, eigentlich wohl ist daheim. Demenz aber in dem Sinn von der Kognition auch schon weit fortgeschritten ist und er darum wie nicht mehr nachvollziehen kann, dass das wirklich einen Nutzen hat. Und ich denke, er hat sicher auch Angst vor der Veränderung, jetzt in ein Spital zu gehen. Und er weigert sich. Er weigert sich zu gehen. Und wenn das noch länger geht, dann muss er relativ schnell in eine Institution, einfach wegen seinem Gangbild, in dieser Situation daheim. Und das dünkt mich dann schon auch sehr, sehr schade.
Ja, also ihm würdest du sagen, so einen Eingriff nützen, aber er kann kognitiv das wie nicht mehr abschätzen, nicht mehr was es ihm bringt und das einschätzen und den Entscheid fällen.
Ja, genau. Also die Konsequenz von seiner Entscheidung kann er wie nicht mehr nachvollziehen und den Schritt ins Spital machen.
Und wir sind uns ja wahrscheinlich einig, einfach alt werden per se ist nicht das Ziel, aber in dem Fall hat man eine gute Chance auf Verbesserung der Lebensqualität, würde es sich wahrscheinlich lohnen und dann hat man einen grossen Fortschritt. Was hast du in so einem Fall? Was gibt es für eine Lösung? Also, können die Angehörigen mitreden? Können sie für ihn entscheiden? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil in dem Fall sagst du, ist es eigentlich wie schade, eine verzwickte Situation?
Also wir können ihn nicht gegen den Willen operieren, das geht nicht. Angehörige dürfen...
Nein, ist es gegen seinen Willen? Weil er, du sagst ja, er kann nicht abschätzen, was für eine Verbesserung das es gibt. Er sagt ja nicht a priori Nein dazu.
Aber er ist nicht lebensbedrohlich bedroht. Von dem her kann man ihn nicht einfach zwingen, die Operation zu machen. Geht nicht. Das Einzige, was man könnte, ist ihn motivieren und motivieren, begleiten, erklären, demenzgerecht, dass er vielleicht einwilligen kann. Aber was wir auch wissen, ist, dass das Hirngewebe, das wirklich kaputt ist, das tut sich nachher nicht wieder erneuern. Also von dem her, was kaputt ist, ist kaputt, auch nach der Operation.
Aber
und je länger dass man wartet, je weniger grosse Chancen gibt, dass es ihm wirklich nachher besser geht.
Umso schwieriger wird es.
Umso schwieriger wird es. Aber?
Beim Normaldruckhydrocephalus, und das ist etwas Spezielles für mich, im Demenzbereich Chancen auf Verbesserung.
Ja, bei ganz vielen Menschen. Das ist Folge 22 zum Thema Normaldruckhydrocephalus. Die nächste Folge ist der Live-Podcast, den wir letzte Woche aufgenommen haben. Wir waren in Brugg im Kanton Aargau und haben dort über den Alltag mit Demenz geredet.
Ja, über beide Seiten, oder? Wie kann man den Alltag von Menschen mit Demenz erleichtern? Aber auch als Angehörige, wie kommt man im Alltag mit den Herausforderungen zurecht? Und ich glaube, ein ganz spannendes Hin und Her, spannendes Zusammenspiel.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge.
Erzählen Sie doch auch anderen von dem Podcast oder leiten Sie die Episode gerade direkt weiter, bitte. Und wenn Sie Anregungen oder Themenwünsche haben, dann freuen wir uns auf Ihre Mail. kopfsach@podcastschmiede.ch.
Hauptpartnerin ist die Stiftung Plattform Meander, die sich für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz einsetzt. Mehr Infos unter plattform-meander.ch. Wir bedanken uns herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren weiteren Partnerinnen Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
«Kopfsache» ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Unsere Produzentin ist Gala Keller, Schnitt und Mastering Anna Moff. Das Konzept kommt von Franziska Engelhardt und Judith Kronbach und die Musik von Daniel Hobby. Alle Episoden hören Sie auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und logischerweise auch auf kopfsach-podcast.ch.